Wir sind ein freies Volk. Es ist aber leider heute nicht 1. August und es geht auch nicht um die Freiheit, die wir uns erkämpft haben oder wo der Wilhelm Tell und andere etwas bewirkt haben, sondern es geht um eine ganz andere Freiheit. Es geht um die Freiheit, wo ein anderer für uns erwirkt hat. Wir lesen in der Bibel davon, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Es soll also jetzt nicht um die Schweiz und um 1. August gehen, sondern um die Freiheit, die Jesus für uns gemacht hat. Also nicht wir sind noch einer die grossen Freiheitshelden und wir feiern uns und wir feiern miteinander Jesus, der die Freiheit für uns erkauft hat. Und das soll uns die nächste Woche miteinander beschäftigen, das Thema tatsächlich frei. Und heute ganz speziell zu dem Unterthema wunderbar gemacht. Es gibt ja verschiedene Sachen, die wir als Menschen gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel wunderbare Uhren. Ich trage jetzt schon seit längerer Zeit keine mehr. Aber es gibt ja so ganz unterschiedliche Sachen, wo man sich an Arm dran hermacht. Und die sind je nachdem wirklich sehr unterschiedlich. Das eine, ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Auf der einen Seite sehen wir eine Uhr, die uns die Zeit anzeigt. Auf der anderen Seite sehen wir eine, die sieht eigentlich gar nicht so viel anders aus. Eine Uhr, da könnte man jetzt sagen, das wäre 1 Uhr 27. Aber das hätte eine ganz andere Bedeutung. Es ist ein Pulsmesser. Das wird etwas ganz anderes anzeigen wie das andere Armband. Und wenn ich vom Pulsmesser wissen will, welche Zeit es ist, bin ich schlecht beraten. Und wenn ich von meiner Uhr wissen will, welchen Puls das ich habe, beim Rennen oder so, dann ist die auch völlig überfordert. Die kann mir das nicht sagen. Und um herauszufinden, wofür die Uhr eigentlich gemacht ist, muss ich nicht die Uhr selber fragen, sondern eigentlich derjenige, der die Uhr gemacht hat. Für welchen Zweck hast du eigentlich die Uhr gemacht? Für was hast du sie geschaffen? Was ist die Bestimmung von dieser Uhr oder das Armband? Was soll es bedeuten? Was soll das sein? Und schaut, was wir Menschen dann ganz oft machen, ist, dass wir hingehen und sagen, hey, Monique, sag mal, wie gefalle ich dir heute? Ist es okay, also wenn ich angelegt bin, wie meine Frisur ist? Wir gehen hin zu anderen und fragen, hey, wie findest du mich? Und eigentlich müssten wir zu dem hingehen, der uns geschaffen hat, und sagen, wie denkst du denn eigentlich über mich? Wir sollten unseren Schöpfer fragen und ich will euch ermutigen, mehr und mehr darin hineinzukommen, in die Bestimmung, wie Gott dich geschaffen hat, wie Gott sich dich vorgestellt hat. Und nicht aneinander zu fragen, hey, bin ich noch ein Cooler oder nicht so? Was haltest du über mich? An sich ist das zweitrangig, was Menschen über mein Leben sagen. Ich muss hingehen zu dem, der mich geschaffen hat und fragen Gott, was denkst du über mich? Was hast du dir vorgestellt, als du mich geplant hast? Und wir müssen uns wahrscheinlich auch am Anfang von dieser Zeit, und ich will dir die Möglichkeit geben, das heute für dich festzumachen, in dieser ganzen Predigtserie für dich den Entscheid zu treffen, willst du in dieser Zustimmung vom Menschen leben, oder willst du in der Bestimmung von Gott leben? Und das muss jeder für sich persönlich festmachen. Wo willst du deinen Anker auslegen? Für die Zustimmung der Menschen zu leben, hindert dich, in der Bestimmung von Gott zu leben. Für die Zustimmung der Menschen zu leben, hindert dich, in der Bestimmung von Gott zu leben. Ich würde gerne mit uns hineinschauen, wie Gott uns ursprünglich geplant hat. So, wie er uns designt hat. Was hat er sich vorgestellt? Und schaut, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir ganz am Anfang, wie Gott fünfmal sagt, es ist gut gewesen, was er gemacht hat. Er ist mega froh, glücklich gewesen über das, was er geschaffen hat. Und am sechsten Tag ist dann der Mensch dazugekommen. Und hört einmal noch mal genau her, was für eine Freude und Wertschätzung, dass Gott schon in der Planung von Mensch zum Ausdruck bringt. Wir lesen das dann im 1. Mose 1, 26, wenn er sagt, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Gott hat also schon bei der Erschaffung vom Mensch ein Wesen vor Augen gehabt, wo ihm ähnlich soll sein. Das heisst, es hat auch ähnliche Eigenschaften wie er, mit eigenen Fähigkeiten ausgestattet. Total kreativ. Und wenn ich so hineinschaue in die Runde, wie kreativ Gott war beim Erschaffen von euch. Und er tut uns mit dem auch ausrüsten. Wir dürfen kreativ sein. Wir können Freude und Liebe gegenseitig ausdrücken. Wir können Beziehungen aufbauen und gestalten. Verantwortung, wenn man auch nachher die Vers weiter lesen würde, Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen. Das alles hat er reingelegt, wo er dich erschaffen hat. Wo er sich den Mensch ausgedacht hat und designt hat. Und lass das mal kurzen Moment von deinem Hirn bis ins Herz sacken, wie Gott dich als Ebenbild geschaffen hat. Wie er sich dich ausgedacht hat. Du bist einzigartig. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Gott hat einen guten Plan und eine Bestimmung für dein Leben. Mit anderen Worten könnte man sagen, du bist ein echtes Original. Nicht made in Switzerland, sondern made by God. Von Gott wunderbar gemacht als Original. Und das besingt dann der David im Psalm, den ich mit euch anschauen will, Psalm 139, Vers 14. Da schrieb er, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und wer jetzt die Geschichte von David und der David ein bisschen neuer studiert hat, der könnte jetzt sagen, ja David, du hast gut reden. Gott so zu besingen, du hast mich wunderbar gemacht. Weiss jemand, wie der David ausgesehen hat? Wisst ihr das? Wie? Schön. Wunderschön. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Samuel 16, 12. Er war ein gut aussehender Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Oder 1. Samuel 17, 42. Er war ein Knabe, bräunlich und schön. Also, wenn das so jemand, so ein Sunny Boy, sage ich jetzt mal, kann sagen, hey, ich bin wunderbar gemacht. Gott, ich preise dich. Das Spezielle ist aber da dabei, dass er nicht sagt, danke, dass ich wunderbar gemacht bin, weil ich athletisch bin, weil ich irgendein Muskelprotz bin, weil ich brünlich bin, gut aussehend. Was der David in dem Moment ausdrücken will, ist, Gott, ich bin ein Kunstwerk, gemacht von dir. Und das sehen wir dann im Vers danach, wo er sagt, in Luther wird es übersetzt, und hast mich gebildet im Mutterleibe. Wenn wir aber anschauen, was für ein Wort dort steht im Hebräischen, dann sehen wir, dass es eigentlich besser übersetzt wäre, Gott, du hast mich gewebt im Leib von meiner Mutter. Die Elberfelder Bibel druckt das so aus, wo sie sagt, du wobst mich in meiner Mutterleib. Jetzt weiß ich nicht, was ihr so für einen Bezug habt zum Weben. Handarbeit ist nicht meine Stärke jetzt in der Schule gewesen. Und wenn ich etwas gewoben habe, habe ich nachher müssen sagen, ja, also man könnte vielleicht erkennen, was es jetzt sollen werden, aber es ist nicht gerade so gelungen. Und wenn ich jetzt so sage, Gott, ich danke dir, hast du mich gewoben, schon im Bauch von meiner Mutter, aber so das, was dabei rausgekommen ist, ja. Das Spannende ist, das Wort für Weber im Hebräischen, das ist immer nur verwendet worden, wenn ein ganz kunstvoller Handwerker ein Priestergewand gewebt hat. Das war eine höhere Kunst und nur dann ist das Wort, das da erwähnt ist, gebraucht worden. Also es ist ein ganz spezielles Weben. Und das Wort hat man nur verwendet für jemanden, der mit grosser Kunstfertigkeit etwas sehr Wertvolles gewebt hat und es ein Meisterstück geworden ist. Wenn der David sagt, Gott, du hast mich gewebt im Leib von meiner Mutter, dann meint er das, Gott, du hast wirklich mit grossem Fingerspitzengefühl hast du geschaffen, als du mich gemacht hast. Ich danke dir für dein göttliche Können. Ich danke dir für deine ganze Allmacht, die du zusammengenommen hast und mich geschaffen hast. Und schau, nimm das einmal für dich. Du bist ein Kunstwerk Gottes. Einzigartig, wunderbar gemacht, ganz speziell. Und dann steht nachher nach der Erschaffung vom Menschen und dann sah er alles an, was er erschaffen hatte und es war sehr gut. Ja, es war sehr gut. Warum erleben wir das heute in unserem Leben so anders? Warum ist das so weit von unserem Erleben und überhaupt so weit von der ursprünglichen Bestimmung von Gott entfernt? Was ist da schiefgelaufen? Ich habe es mal in einer Gemeinde erlebt, dass man so einen Kopfhörer hatte für Leute, die nicht mehr ganz so gut hören konnten, dass sie Predigt besser verstehen. Und man hat dann plötzlich herausgefunden, dass es zum Teil nicht funktioniert und dass Handystrahlen sind in dem Raum, dass der Funk einfach bei den Leuten nicht angekommen ist, dass es immer gestört hat und pfiffen hat und jenstes. Da ist eine Störquelle rum, wo etwas gesendet hat, wo das kaputt macht. Und schaut genau, wenn du so in dein familiäre Umfeld das anschaust, dein Leben anschaust mit deiner Familie. Wieso geht es uns manchmal in unserem Leben, warum geht so vieles verloren, warum geht so vieles in die Brüche? Was ist nun mit Gottes ursprünglichem Design, mit seinem Plan eigentlich passiert? Und das ist 1. Mose 3, so eine Schlüsselgeschichte, weil da der Störsender auf den Plan gekommen ist, auftreten ist. Das ist Satan. Wie geht Satan als Störsender vor? Er hat das erste Mal bei Eva und Adam, bei den ersten Menschen, hat er Zweifel an Gottes Wort ausgesagt. Er hat gefragt, hat denn Gott wirklich gesagt? Also das heisst, es wird mal zuerst mal in Frage gestellt, was Gott eigentlich gemeint hat. Und dann vertreibt er Gottes Gebot. Er sagt oft mal, Gott habe gesagt, sie dürfen von keinem Baum im Paradies, in dem Garten essen. Eva ist in dem Moment noch schlagfertig gewesen. Sie hat gemerkt, es stimmt eigentlich nicht ganz. Gott hat gesagt, wir dürfen von allen Bäumen essen. Nur von dem nicht. Also Gott hat nicht gesagt, von keinem Baum. Er hat wie Gottes Gebot verdreht und hat versucht, Zweifel zu sehen. Und Satan hat Gott widersprochen. Er hat gesagt, Nein, wenn ihr da davor esset, ihr werdet nicht sterben. Also Gott hat euch an sich angelogen, wo er das gesagt hat. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Und er unterstellt aber Gott die schlechten Absichten. Gott will dir das Beste vorenthalten. Und dann ermutigt er zur Auflehnung gegen Gott und sagt, ihr werdet sein wie Gott und selber wissen, was gut und böse ist. Und die teuflischen Störsignale, die da jetzt reinkommen, die wirken plötzlich so unwahrscheinlich attraktiv. Die tönen so vielversprechend. Und Wirkung bleibt nicht aus. Und das lesen wir dann im 1. Mose 3. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, übrigens, der bei ihr war, der ist also die ganze Zeit daneben gestanden, hat das beobachtet. Und auch er aß. Und schaut, was ist da passiert? An sich hat Eva, die Frau, hat das erste Mal ursprünglich alle Fruchtbäume gesehen. Die große Fülle, die Gott geschaffen hat, was ich geniessen kann und wie gut Gott es meint. Und oft mal hat sie nur noch eins im Blick gehabt, und das ist der verbotene Baum. Der einzige Baum, wo Gott gesagt hat, esset da davon nicht. Und vielleicht kennst du das Phänomen. Plötzlich verliert alles andere an Bedeutung und du siehst dann nur noch das eine. Das eine, wo vielleicht der Augenweide ist, köstlich, verlockend anzuschauen. Und genau das ist das Wesen von der Versuchung. Das Wesen, die Versuchung führt in einen Tunnelblick hinein, wo du oftmals nur noch das eine siehst. Und denkst, alles andere wäre dir verwehrt. Dabei dürfen wir aus dieser Fülle von Gott leben. Und dann passiert nochmal etwas ganz Typisches. Die Frau, die nimmt und gibt ihrem Mann. Manchmal ist es doch so, wenn andere das Gleiche tun wie ich, dass es sich weniger falsch anfühlt. Ich weiß zwar ganz genau, es ist nicht richtig, aber wenn der andere das auch macht, dann fühle ich mich schon weniger schuldig. Dann ist die Hemmschwelle tiefer, das Schuldgefühl sinkt, wenn andere das ja auch tun. Und was tut der Mann, der die ganze Zeit neben seiner Frau war? Nichts. Er übernimmt keine Verantwortung. Er widerspricht nicht der Schlange. Er versucht nicht, seine Frau von dieser Versuchung wegzureissen, sondern er steht dabei, aus dem Gespräch zu und lässt sich von seiner Frau die verbotene Frucht geben und bedient sich. Und dann wissen wir von diesen Folgen, Folgen aus dem Erlebnis. Und die Auswirkungen erleben wir bis heute. Die Auswirkung war, sie hatten Scham. Denn beide sind Augen aufgegangen, sie haben gemerkt, wir sind nackt. Und was ist passiert? Und Scham ist eine Folge der Sünde. Es ist an sich die Angst, jemand könnte entdecken, wie unvollkommen ich bin. Jemand könnte entdecken, wie fehlerhaft ich in Wirklichkeit bin. Und es führt dann zum Verlust an der Freude an Gott. Eigentlich sind sie in dem Garten gewesen, haben sich immer gefreut auf die Gemeinschaft mit Gott, auf das Zusammensein, mit ihm unterwegs sein. Und oftmals ist die Freude weg gewesen. Adam hat sich versteckt. Und Gott hat ihn gesucht. Adam, wo bist du? Der Adam und Eva haben sich nicht gefreut. Das erste Mal in ihrem Leben nicht gefreut über das Kommen von Gott. Plötzlich ist die Angst da, da Gott in diesem Zustand zu begegnen und sie verstecken sich. Bei mir in der Kindheit hat es zuhause in der Stube so einen grossen Kasten gehabt, wo die Süßigkeiten drin waren. Und das war verlockend, wir haben es gewusst. Und wenn man so gewisse Gelüste hatte und die Mami nicht gerade rum war, hat man aufgemacht und hat sich mal bedient. Wieder zu, geschaut, dass es ja nicht auffällt. Und das Besondere an diesen Mamis ist, man kann nicht immer alles verstecken. Es geht nicht. Sie merken es eben dann gleich irgendwie. Und dann ist so die Frage gekommen, du Daniel, hast du da etwas genommen? Hast du dich bei den Süßigkeiten bedient? Und ihr kennt vielleicht das Gefühl, wenn man so im Erdboden versinken will. wenn man eigentlich seiner Mami gegenübersteht und immer gern in der Nähe ist von Mami und die Gemeinschaft mit ihr schätzt und oft mal merkt, ich will verschwinden. Ich bin nicht mehr gern in dem Moment in dieser Gemeinschaft drin. Und so ist Adam auch gegangen, wo Gott gefragt hat, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir das Essen verboten habe? Und dann passiert das Spiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Schwarzer Peter, das viele von uns ganz gut können. Der hat bei dem Katerspiel so einen Chemiefäger und man muss schauen, dass der die anderen hat, weil das sollte man am Schluss nicht behalten. Das heisst, man gibt ihn immer weiter. Man schaut, dass die anderen der Blöde sind. Und das Spiel haben wir so gut drauf. Von Anfang an. Sie schieben die Verantwortung weiter. Sie schieben weiter, der ist die Schuld. Und das Ganze führt letztendlich zur Autorität über den Widersacher. Und ja, da hast du jetzt richtig gehört. Vielleicht hast du es noch nie so bedenkt. Der Adam ist ursprünglich die Herrschaft über die ganze Erde anvertraut gewesen. Und wenn wir Psalm 8, Vers 5 bis 7 lesen, dann sehen wir da ein Stück weit etwas davon. Ich will euch das mal vorlesen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Satan ist von der Schöpfungsordnung her unter der Autorität von Adam gsi, ursprünglich. Aber er hat nicht mehr Gottes Wort vertraut, sondern hat auf Satan gelost. Und damit ist er zum Empfind von Gott gehorsam worden. Statt seiner gähnenden Autorität zu sagen Nein, hat er zugelassen und hat Satan nicht in die Schranken gewiesen, hat zugelassen, dass Satan Macht über ihn gewinnt. Und damit hat Adam die Gott gähnende Autorität an Satan in dem Moment verloren. Ich möchte mit euch jetzt noch eine kurze Geschichte anschauen von jemandem, wo wir das praktisch anschauen können. Eine Geschichte von einem Mann aus dem Alten Testament, der unglaubliche Veränderungen in seinem Leben gemacht hat. Eine Veränderung von einem Mann, der grosse Ängste hatte, hin zu einem Mann, der von Gott mächtig gebraucht worden ist. Und da dazu gehen wir rein ins Richterbuch, Kapitel 6. Und da heißt dann, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann all das widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach dir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Und jetzt müssen wir von dieser Geschichte her wissen, es sind schon 7 Jahre lang das Volk Israel von den Midianiter unterdrückt wird. Sie sind in der Hand von den Midianiter. Immer wenn die Israelis, die Juden, rausgegangen sind, ausgesagt haben, sind irgendwann die Midianiter, es steht dran, wie Heugümper sind sie gekommen und haben die ganze Ernte kaputt gemacht, um Israel zu vernichten. Das heisst, sie haben null Chance gehabt. 7 Jahre haben sie schon unter dem gelitten. Und jetzt kommt die Begegnung mit dem Engel, wo Gideon begegnet. Und zuerst hat er nicht einmal gecheckt, wer da ihm gegenübersteht. Und es ist mega spannend, wenn wir die Geschichte anschauen. Und ich habe den Eindruck, das ist ein Schlüssel, um in die Bestimmung von Gott hineinzukommen. Schaut, wir denken manchmal, wir sagen wahrlich demütig, wenn wir so als Christen unterwegs sind. Und ich will euch so ein bisschen aufzeigen, was wahre Demut eigentlich könnte sein. Man kann auf beiden Seiten im Prinzip falsch liegen. Auf der einen Seite, wenn man grösser von sich denkt, als man eigentlich wäre. Für mich ist das ganz ein klassisches Beispiel der Muhammad Ali. Viele werden ihn kennen, Boxer gewesen. Der Muhammad Ali ist zum Beispiel mal mit dem, in einem Flugzeug gereist. Und in dem Flug ist Stewardess gekommen und hat gesagt, er solle bitte sein Gurt jetzt, es sei Zeit, um den Gurt anzulegen. Und der Muhammad Ali, der hat schön gesagt, Superman braucht kein Gurt. Und die Stewardess war schlagfertig und hat ihm gesagt, Superman braucht kein Flugi. Also es gibt Leute, die grösser von sich denken, als sie eigentlich sind. Es gibt aber auch das Gegenteil. Und dazu hat wahrscheinlich wirklich der Gideon gehört, dass man kleiner von sich denkt, als man eigentlich in Gottes Augen wäre und ist. Der Gideon, der hat gesagt, hey, ich bin so klein. Ich habe die falschen Gaben. Ich habe den falschen Hintergrund. Ich komme nicht aus der richtigen Familie. Und da fängt beim Gideon so eine Endlosschlaufe an. Das ist vielleicht das, was er sich schon immer von Kindheit her immer gesagt hat, vielleicht auch gehört hat. Aus meiner Erfahrung liegen die meisten Menschen eher auf dieser Seite. Auf beiden Seiten aber hindert es dich, das Denken in die Bestimmung von Gott wirklich hineinzukommen. Wahre Demut heisst, ich denke so über mich und lasse mich beschenken, wie Gott über mich denkt. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann beim Gideon, das ist eben spannend, er ist in die Kälte, in eine Weinpresse hinein, um Weizen zu dreschen. Macht eigentlich keinen Sinn. Aber das ist ein Codewort dafür. Er hat mega Schiss gehabt von den Midianiter. Dass die wiederkommen und alles kaputt machen. Und an sich ist das so menschlich verständlich. Er hat mit aller Kraft versucht zu überleben. Er hat versucht, seine Familie durchzubringen. Und er hat unglaublich Angst gehabt vor den Midianiten. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, ihr habt es gehört, wie der Engel kommt in die Situation. Er versteckt sich, tut in dieser Kälte, in der Weinpresse, tut er das Weizen dreschen. Und dann kommt der Engel und sagt, du Held. Ich könnte mir so vorstellen, dass der Gideon sich in dem Moment in dieser Kälte umgedreht hat und geschaut hat, ist da noch jemand? Der kann ja wohl nicht mich meinen. Ich habe gerade Schiss in der Hose. Und es kommt da einer und sagt, du Held. Und er will eigentlich ihm zuerst mal erklären, hey, hast du eigentlich gesehen, was Schweres in meinem Leben passiert ist? Wo ist denn Gott angeblich gewesen, der große Gott von Israel, der viele Wunder tun hat? Das Ägypten und alles, die Geschichten, die ich gehört habe. Und das Faszinierende finde ich, dass der Engel jetzt nicht sagt, oh, ja Gideon, hast recht, sorry, ich habe es gemerkt. Ich bin beim Falschen gelandet. du wirst wirklich zu nichts bringen. Sondern der Engel sagt zu ihm, geh in deiner Kraft. Das, was du heute hast, egal wie viel es ist, wirf das in die Waagschale rein und Gott tut seinen Teil dazu. Und die endlose Schlaufe, die fängt wieder an beim Gideon, weil es nicht anders gewohnt ist. Und er fängt wieder an, Engel, du bist an der falschen Adresse. Du musst dich an der Adresse geirrt haben. Du meinst jemand anders. Ich bin aus der falschen Familie. Ich bin schwächste Glied in einer unbedeutenden Familie, in einem kleinen Stamm. Das kann nicht sein. Du musst dich wirklich geirrt haben. Und ich weiß nicht, wie oft die Platte bei ihm schon gelaufen ist. Die Schallplatten noch kennen, wissen, wie das ist, wenn da so ein wenn es immer an der gleichen Stelle hängen bleibt und immer das Gleiche kommt. Mega ätzend. Schauen, unsere Gedankenwelt gleicht eigentlich so einem Trampelpfad. Wisst ihr, wie ein Trampelpfad entsteht? Wenn du eine grosse Wiese hast und anfängst, in eine Richtung zu gehen und im Gleichen wieder retour gehst. Und je öfter du gehst, hin und her, umso mehr bildet sich der Trampelpfad auch in einer höheren Wiese. Und so ist das mit unseren Gedanken. Und das kann durchaus gleich sein, ob das positiv oder negativ ist. Der Trampelpfad durch unser Hirn wird gebildet und sich manifestiert sich in unserem Leben. Ganz egal, ob gut oder schlecht. Und schau, was wir machen müssen, ist in diesen Gedanken, die wir dann haben, die sich dreht, und ich bin eigentlich ein Nicht. Innezuhalten und sagen, stopp. Stopp, ich trete raus aus dem Trampelpfad. Ich will einen neuen Weg gehen in meine Gedanken. Und lernen, so zu denken, wie Gott über mich denkt. Und nicht, was andere sagen. Schau, vielleicht ist er aufgewachsen. Ich habe mir so vorgestellt, es könnte durchaus sein, also so Zähne war oder was, beim Essen am Familientisch, wo er aufsteht in der Kraft, so als werdender Teenager und auf den Tisch haut und sagt, so, heute ist der Tag, jetzt packen wir es. Jetzt befreien wir das Volk Israel. Oder er war mutig und wie vielleicht der Bruder oder die Mutter oder wer auch immer dann gesagt hat, du, Gideon, schau dich mal an, du bist klein. Unbedeutend. Gott hat schon lange nicht mehr gewirkt. Und wie soll er durch dich, unsere Familie, unseren Stamm? Nein, vergiss es. Hey, schlag dir das aus dem Kopf. Und vielleicht ist das so der Anfang gewesen, wo sich seine Gedanken in dem Trampelpfad manifestiert haben. Im Leben von Gideon, der hat eigentlich nichts da dafür gesprochen, dass er heldenhaft gewesen wäre. Aber Gott sieht im Leben etwas vom Gideon, wo er wird machen. Bevor er noch irgendetwas hätte können tun, hat Gott ihn bereits als Held gesehen. Du Held! Und das ist so ermutigend, wenn man plötzlich sehen darf, wie Gott über einen denkt. Und schau, deine familiäre Prägung, die kann so einen starken Einfluss auf dein Denken haben, dass auch so eine Endlosschlaufe anfängt. Ich werde jetzt zum Schluss noch reingehen in eine Bibelstelle, die Paulus geschrieben hat, in 2. Korinther 10. Da tut er im Prinzip uns aufzeigen, dass wir diesen Trampelpfad, in denen wir manchmal unterwegs sind, nicht hilflos ausgeliefert sind. Der Paulus sagt dort, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und der Paulus meint jetzt nicht, dass wir da immer in einem physischen Kampf sind. Und mit diesen Festungen meint er genau die Gedankengebäude, wo wir plötzlich anfangen, Sachen auch lügen, wo Satan parat hat, um uns aus dieser Beziehung zu Gott zu nehmen, uns einflüstert. Wo wir anfangen, dem Glauben schenken und dem Macht geben über uns. Die Festungen sind die Gedankengebäude. Und selbstherrlich denken ist nicht nur grösser von sich denken, sondern auch kleiner von sich denken, als Gott dich eigentlich geplant hat und sieht. Beides ist eine Form von Stolz. Beides hat letztendlich die gleiche Wurzel, woher sie genährt wird, woher sie kommt. Der Paulus sagt, wir müssen nicht gefangen sein da drin, sondern wir können die Gedanken dürfen wir gefangen nehmen und an Christus binden. Alles, was nicht ist, wie er über uns denkt, darf ich gefangen nehmen und an Christus festmachen. Und schau, das ist der Schlüssel. Wenn wir frei werden von diesen negativen Gideon-Endlos-Schlaufen, von diesen Trampelpfaden, auf denen wir uns bewegen, die sich in Jahrzehnten in unserem Kopf festgefahren haben, dann ist das der Schlüssel. Der Kampf, wo der Paulus davon redet, ist, dass ich mir bewusst werde, Jesus hat am Kreuz für mich die ganze Freiheit errungen. Du musst es nicht machen. Er hat es für dich schon erledigt. Aber ich klammere mich an Jesus, an das Werk, das er tun hat, und ich sage Stopp und kehre um. Ich wage neue Schritte von neuen Gedanken, wie Gott über mich denkt. Und er sagt zu dir, wenn du zu ihm gehörst, du bist sein Kind. Du bist mein Kind. Der Gideon, der ist mehr und mehr in seinem Leben dann in die Bestimmung hineingekommen, wie Gott ihn vorgesehen hat. Und je grösser er in die Bestimmung hineingekommen ist, umso grösser ist auch sein Glaube geworden. Und die vier Schritte, die ich jetzt will, ganz kurz nur erwähnen, die werden wir bei dem Kurs Leben in Freiheit, bei dieser Konferenz miteinander einüben und lernen. Es geht nämlich darum, dass ich zuerst einmal bekenne, wo ich an einem Punkt nicht in dieser Bestimmung gelebt habe, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Ich bringe meine ganzen Gedanken, Gebäude, wenn ich geprägt worden bin, bringe ich zu Christus. Ich bekenne es. Und wir wissen aus seinem Wort, wenn wir Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Der zweite Schritt, den wir lernen, ist das Widerstehen. Das heisst, ich widerstehe den Gedanken, die mir Satan einflüstern will, wo die Endlosschlaufe, der Trampelpfad, auf dem ich mich lang bewegt habe, und lerne Stopp sagen. Stopp, ich kehre wieder in eine göttliche Richtung um. Ich falle nicht auf Lügen von Satan über meinem Leben ein, sondern ich lerne zu denken, wie Gott über mich denkt. Und das Dritte ist, dass ich das dann ersetze durch die Wahrheit, was Gott über meinem Leben sagt, was er über meinem Leben denkt. Und noch als Letztes darf ich in Empfang nehmen, empfangen, was er für mich parat hat. Du darfst dann empfangen, was er für dich parat hat.